Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem neuen Thriller von Zoe Beck und zu Beginn die Novellen von Ulrich Becher, der dank der Neuausgaben seiner Romane Murmeljagd und Kurz nach vier wieder ins literarische Bewusstsein gerückt ist. Zu seinen auflagenstärksten Büchern gehörten seine New Yorker Novellen. Auch die sind gerade erschienen. Ulrich Becher, einer der wenigen Exilautoren, die im bundesdeutschen Literaturbetrieb gegen geballte Widerstände auch nach 1945 Fuß fassen konnten. Ein Grund mehr, ihn zu lesen. Christoph Harker stellt Bechers New Yorker Novellen vor.
Die Novelle »Nachtigall will zum Vater fliegen« eröffnet den ab 1945 in Neuengland und der Waadt entstandenen Band und zeigt Immigrantenschicksale in New York City. Der perspektivlose einstige Ober-Zip-Zip der Zip-Zip-K-Bewegung, sprich Dada, und spätere wackere Schiffsarzt und Reiseschriftsteller Hans-Heinz Nachtigall macht eine amerikanische Karriere, nachdem er sich neu erfindet.
John Henry Nightingale, M.D., war während des Zweiten Weltkriegs zu einem of the most fashionable talking doctors of New York City aufgerückt, zu einem in Mode stehenden Schwatzdoktor, wie der amerikanische Volksmund den Psychiater mit Privatpraxis nennt.
Auf diese Bahn lenkt ihn der pragmatische Exilkünstler Theodosi Böhm, in Berlin Dada-Kumpel,
der zum gefürchtetsten politischen Karikaturisten der Weimarer Republik werden sollte.
Doch den Seelenfrieden des neureichen Docs benagt das schlechte Gewissen. Denn in einem Godesberger Altersheim wähnt er den einsamen Vater, den Krieg um sich. Willkommene Ausreden lassen Nightingale noch 1945 den Flug nach Europa immer wieder aufschieben. Durch Care-Pakete lässt er sich vertreten, ehe er sich 1947 an Bord einer Constellation begibt. Es ist weniger diese Vater-Sohn-Geschichte mit ihren psychoanalytischen Ausleuchtungen, die unterhält, sondern mehr das satirische Porträt einer hohlen New Yorker Schickeria, in der europäische Immigranten verzweifelt versuchen, anzukommen.
Für George Gross
lautete die Widmung der Erstausgabe des Zyklus New Yorker Novellen in vier Nächten, 1950 in der Wiener Edition Continental. Und Gross versorgte seinen Zeichenschüler aus Vorkriegs-Berlin dank seines scharfen Witzes, bizarrer Anwandlungen und illustrer Kontakte mit erstklassigem Stoff. Becher machte aus ihm, wie auch im Roman, das Profil, eine eindrucksvolle literarische Figur.
Während des Zweiten Kriegs begann Böhm in schweren Ölfarben die Zeit als apokalyptische Vision zu malen. Es war keine messerscharfe Anklage mehr gegen die Verderber, es war eine düster lodernde Klage über das Verderben. Jemand von Rang und Namen nannte ihn einen späten Bruder des Hieronymus Bosch.
In der zweiten Novelle, Der schwarze Hut, werden wieder Cocktailpartys, Smalltalks und hochstaplerische Maskeraden glänzend ausgebreitet. Der deutschstämmige Immobilienmakler Alois von Altklammer beklagt sein gerade dahingesiechtes geliebtes Weib und sinnt nach Friedhof und Sauftour auf ein Abenteuer, um sich abzulenken. Unter den Trauergästen in seinem Penthouse weilt, wie deplatziert, ein Schwerhöriger. Später findet der sich, vom Hausherrn mit Almosen abgespeist, einen Hut der Verstorbenen aufgenötigt bekommen, nachts auf der Straße wieder. Dort wird er für eine auf ein Herrenpissoir verirrte alte Jungfer gehalten, jedoch
Klopstock riss sich den Damenhut, dessen gewaltige Krempe jenem sein Profil verhängt hatte, vom Kopf. In seiner Hast ließ er die Rechte frei hängen, gab sie den Blicken der Jünglinge preis. Ihre Münder schnappten zu. Ausdruckslos vor Erstaunen beglotzten sie diese verstümmelte Hand, seine verkrüppelte Ohrmuschel.
Nach und nach enthüllt sich eine Geschichte aus Nazi-Deutschland mit einem konkreten Hintergrund. Denn nicht nur war Dr. Nachtigall Richard Hülsenbeck nachgebildet und fand sich George Gross begeistert in Theodosi Böhm wieder, sondern auch bei Klopstock stand ein bekannter Pate. Der Schriftsteller Hermann Borchardt, Gymnasiallehrer, hatte dank eines Affidavits von George und Eva Gross 1937 in die USA einreisen dürfen, wurde 7 Monate vom Ehepaar beherbergt und saß dem Maler Modell. Hinter ihm lagen KZs, zuletzt Dachau, wo er durch Folter um sein Gehör und einen Finger gebracht wurde und entlassen nur unter der Bedingung zu emigrieren. Es ist schade, dass diese Bezüge vom Herausgeber übersehen wurden. Am 26. Januar 1951 teilte Gross Ulrich Becher Borcherts Tod mit.
By the way, Klopstock died. Herzschlag.
Nicht der Tod und das Mädchen, sondern die Frau und der Tod ist die dritte Novelle überschrieben. Wie in Beim Apfelwein, der weggelassenen vierten Erzählung der Erstausgabe, in der Bezechte als Zombies eingeführt werden, beginnt sie am Tresen einer Bar. Wie so oft pflicht Becher bildende Kunst mit ein.
Vom Dämmer des Kellergewölbes umflort, hatte ihn das Bild angeschaut. Ein altes Bild. Der Name des Malers war eben entfallen. Ein Spanier? Ein Flame? Eine nackte Frau, deren Gesicht dem der zechenden Schönheit da drüben auffallend, sehr auffallend ähnelte. Hinter ihr ein umschatteter, kein Skelett, kein Sensenmann, ein eklig gespenstischer Greis vielmehr, mit schlohweiß zottendem Haar. Des Titels erinnerte sich Slocum: Die Frau und der Tod.
Happy Slocum ist frisch demobilisierter Jagdpilot der US Air Force. Doch in einer Nacht im August 1945 verfällt er nicht in Siegestaumel, sondern Traumata holen ihn ein. Nur knapp überlebte Luftgefechte und eine Notlandung im brasilianischen Busch, dem Tod nahe, der dort in der Gestalt eines aussätzigen Greises wie verkörpert zu sein scheint. Da stößt er auf jene Schöne aus der Bar, der er durch die Nacht folgt.
Wie eine Marionette stöckelte die Frau dahin, wie an Fäden gezogen, gelenkt von einer im Dunstbaldachin versteckten Hand. Bis sie Teil wurde des myriadenköpfigen Getümmels, das sich die 7. Avenue zum Times Square hinabschob, und er sich dicht hinter ihr dreinzwängte, sie keinen Augenblick mehr aus den Augen ließ, um sie nicht zu verlieren. Jetzt vernahm er die Krächzlitaneien der Zeitungsverkäufer. Extra-Ausgabe, die erste Atombombe der Weltgeschichte auf Hiroshima abgeworfen, 100.000 Japse mit einem Schlag vernichtet.
Diese 1945 begonnene Novelle gehört zu den Höhepunkten deutscher New York-Literatur. Nicht nur über Prosa von Mitimmigranten wie Alfred Gongs plauderndes Happening in der Park Avenue New Yorker Geschichten ragt sie hinaus wie die Wolkenkratzer über die Kirchen Manhattans. Kurios liest sie sich wie die Vorwegnahme eines anderen einstigen Schöffling-Titels. Die Exotik und Fantastik, die schillernden Trugbilder, die Stadttopographie, der Blick auf scheinbar hässliche Typen, Barszenen und erotische Begegnungen, die teils überbordende, teils leicht neuexpressionistische Sprache, dem Tempo der Stadt angemessen, finden sich auch in Alban Nikolai Herbsts Millennium-Buch in New York. Der Herausgeber aber setzt andere Akzente.
Im Zuge der Neuausgabe der Murmeljagd wurde 40 Jahre nach dem Erstdruck 2009 ein Autor wiederentdeckt, um den es nach seinem Tod 1990 merklich still geworden war. Ungeachtet dieser wichtigen posthumen Wiedererwägung droht Becher allerdings nach wie vor als Ein-Werk-Autor wahrgenommen zu werden.
Ulrich Becher als One-Hit-Wonder. Diese verzerrende Optik verstärkt, wer gleich drei Bücher der letzten Jahre verschweigt. Die Edition der Briefe an die Eltern unter dem Titel »Ich lebe in der Apokalypse«. Die Prosastücke aus dem Buch »SIFF«, neu aufgelegt in dem Sammelband »Im Lilliputaner-Café«. Und den Roman »Kurz nach vier«, der manches anklingen lässt, was in der grandiosen Murmeljagd gipfelt. Indem das ausgeklammert bleibt, werden Impulse zur Becherforschung übersehen. Auch die angebliche Vernachlässigung des Autors in Handbüchern zur deutschen Exilliteratur kann kaum nachvollzogen werden. Gerade abseits der Murmeljagd kommt Ulrich Becher nun zunehmend zur Sprache. Schließlich beruhte Bechers Außenseitertum auf seiner nicht nur künstlerischen Unangepasstheit. Mit Lust war er politisch unkorrekt. Er eckte nicht nur im Kalten Krieg als Mahner gegen den Atomkrieg an, sondern auch als Salzstreuer in die Wunde verdrängter österreichischer Täterschaft im Nationalsozialismus. Oder in der BRD als in der DDR verdächtig stark beachteter Autor. Er wagte über KZs und Wehrmachtsmassaker zu schreiben, verharmloste einmal Stalin, prangerte dann jedoch die Gulags, Schweizer Beihilfe zur Judenverfolgung oder den Algerienkrieg an.
Christoph Hacker über Ulrich Becher, New Yorker Novellen, ein Zyklus in 3 Nächten herausgegeben und mit einem Nachwort von Moritz Wagner, Schöffling Verlag Frankfurt, 408 Seiten, 24 Euro. Es bleibt spannend, nun mit Paradise City, dem neuen Roman der Schriftstellerin Zoe Beck, die bereits einen guten Ruf unter Krimikennern hat. Für ihre Romane wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Nun legt sie mit Paradise City eine Utopie vor, die in nicht allzu ferner Zukunft spielt, also einen Science-Fiction-Roman und damit das Richtige für unseren Mitarbeiter Hartmut Kasper.
Jeder Junge kennt die 3 Fragezeichen. Sie heißen Justus Jonas Peter Shaw und Bob Andrews und sie übernehmen jeden Fall. Im Jahr 2006 startete eine entsprechende Detektivserie für und mit Mädchen. Die 3 Ausrufezeichen. Kim, Franzi und Marie sind genauso clever wie ihre männlichen Vorgänger, mindestens. Im neuen Roman von Zoe Beck, einem Thriller, weht ein Hauch von solcher Jugendliteratur durch die Seiten. Die Heldinnen Lina, Özlem und Olga ermitteln auch. Sie sind zwar keine Detektive, sondern Journalistinnen, aber der Fall, in dem sie recherchieren, hat durchaus kriminelle Dimensionen. Im Zentrum steht die deutsche Großstadt Frankfurt am Main, die in einer nicht allzu fernen Zukunft zur Megacity angewachsen ist. Die Klimakatastrophe hat ihre Opfer gefordert. Norddeutschland versinkt im Meer. Weite Teile des außerstädtischen Landes stehen menschenleer und verlassen. Die Bevölkerung ist nach verheerenden Masernepidemien und Antibiotikaresistenzen um 40% geschrumpft. Kinder in diese Welt zu setzen, ist nicht mehr der letzte Schrei. Auch in der Uckermark wandelt kaum eine Menschenseele. Es hämmert der Specht, ein Kuckuck ruft, ein Schwarm Papageien rauscht durch die Luft. Und doch beginnt hier jenes Rätsel, das es zu lösen gilt. In der Uckermark gehen nämlich, wie es scheint, Schakale um. Die Tiere reißen Menschen. Lina ist hierhin geschickt worden, um die Vorfälle zu recherchieren. Sie arbeitet für die sogenannte Wahrheitspresse, eines der wenigen noch nicht vom Staat kontrollierten Medien, und sie gilt deswegen als Fanatikerin. Doch Lina hat auch ein Geheimnis, einen körperlichen Defekt. Ihr erstes Herz hat gegen ein Spenderherz ausgetauscht werden müssen. Dieses zweite Herz schlägt inzwischen auch nicht mehr. Stattdessen trägt sie ein neues Organ, das aus eigenen Stammzellen nachgezüchtet worden ist. Der Haken am Herzen. Die Arbeit dieses Prototyps soll wissenschaftlich überwacht werden. Seine Existenz unterliegt strengster Geheimhaltung. Lina wird mit dem Herzen aus der Retorte zur Geheimnisträgerin. Ein Chip hält das Ärzteteam über ihren Gesundheitszustand ständig auf dem Laufenden. Ein neues Herz, ein neues Leben? Oder nimmt sie teil an einem ausgeklügelten Menschenversuch?
Was will man erzielen? Die perfekte Gesellschaft. Teilhabe für alle, die perfekt gesund sind und funktionieren. Ist etwas kaputt, wird es ausgetauscht. Spielt die Psyche nicht mit, wird sie repariert. Weg mit den Kranken und Schwachen, weg mit den störenden Föten.
Die Welt, in der Lina mit dem dritten Herzen recherchiert, ist eine, die sich bereits am Horizont abzeichnet. Man besitzt ein sogenanntes Smart Case, das Smartphone, Kreditkarte, Personalausweis, Gesundheitsakte und mehr als das in einem ist. Bald, verheißen Forschung und Technik, werde das Smart Case miniaturisiert dem Menschen ganz unter die Haut gehen und so dem Körper einverleibt. Schon jetzt überwacht ein nimmermüder Algorithmus Blut und andere Werte und weist, wo nötig, Medikamente an und deren Dosierung. Dafür müssen Bürgerinnen und Bürger in Funkreichweite bleiben. Da trifft es sich gut, dass alles Fernweh nach fremden Ländern, vielleicht der Masern wegen oder aus Angst vor resistenten Bakterien, sich verflüchtigt hat.
Reisen ins Ausland waren extrem teuer oder es war schwierig, ein Visum zu bekommen. Reisen war auch gesellschaftlich kein großes Thema. Den meisten Menschen fehlte die Lust dazu. Es war aufwendig und dauerte lange, und man wusste nie genau, was einen dort wirklich erwartete.
Was es in diesen dubiosen Zeiten mit den Tierbissen und den Toten und mit einer Gesundheitsministerin auf sich hat, die in früheren Jahren einen furchterregenden Algorithmus geschrieben hatte, soll hier nicht verraten werden. Nur so viel: Justus Jonas und die drei Fragezeichen hätten an diesem Fall nicht lange zu knabbern gehabt. Dreh- und Angelpunkt, aber auch das erzählerische Problem der Geschichte ist Lina, die Frau mit den drei Herzen. Sie ist mit allem und jedem verbandelt, hat mit Yassin Schiller, ihrem Chef und Gründer ihrer Agentur, ein Verhältnis, ist von ihm schwanger, hat aber auch eine gemeinsame Vorgeschichte mit der Gesundheitsministerin, steht mit aller Welt auf Du und Du, kurz ein Roman wie ein Klassentreffen. Aber der Leser bleibt außen vor. Und das liegt am Konzept Lina. Ihre erhebliche Gefühlskälte etwa ihrem behinderten Zwillingsbruder Emil gegenüber, diese eisige Distanz macht es dem Leser schwer, eine Beziehung zu Lina aufzubauen. Nun gibt es kein Gesetz, demzufolge Romane Sympathieträger im Angebot haben müssten. Aber wenn ein Roman, wie es hier der Fall ist, einen Thriller verspricht, einen Reißer, dann möchte man als Leser auf die eine oder andere Art gethrillt werden, hin und her und mitgerissen. Man möchte mitfiebern. Der Roman hat seine schönen Seiten, düster, groteske Idyllen.
Die alten Hafenanlagen stehen zum Teil unter Wasser. Die Löschkräne ragen wie riesige Kormorane im Mondlicht auf. Der alte Kühlturm eines Kraftwerkes wirkt wie ein gewaltiger Baumstumpf. Die obersten Decks eines abgesunkenen Luxuskreuzfahrtschiffes zeichnen sich schwarz vor dem Sternenhimmel ab.
Doch Science-Fiction-Romane sind, wenn sie gelingen, Türen, die sich einen Spalt breit in die Zukunft öffnen. Man staunt, man erschrickt. Bloße Verlängerungen der Jetztzeit sind wenig staunenswert. Und für ein nachhallendes Erschrecken geht diese zweifellos routiniert gemachte, solide Krimi-Geschichte aus der nahenden Zukunft nicht weit genug.
Hartmut Kasper über Zoe Beck, Paradise City, Suhrkamp Verlag Berlin, 281 Seiten, 16 Euro. Mehr Spannung gibt es in dieser Nacht mit The Guilty, unserem Blue-Crime-Hörspiel, das 2020 unter der Regie des Deutschlandradios entstanden ist, nach dänischer Vorlage. Wir hören kurz hinein.
Ich brauche Ihren genauen Standort.
Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, hören Sie mich? Sie haben die Notrufzentrale angerufen.
Ja.
Brauchen Sie Hilfe?
Ja, Schatz.
Ist da ein Mann bei Ihnen?
Ja.
Okay. Ich stelle ab jetzt bloß noch Fragen, auf die Sie entweder mit Ja oder Nein antworten.
Ja, danke.
Ist der Mann bewaffnet? Wurden Sie entführt?
Ja.
Okay. Als nächstes müssen wir beide herausfinden, wo Sie sind. Bleiben Sie einfach dran, bitte.
Das war ein Ausschnitt aus dem Blue Crime The Guilty, der heute Nacht ab 0:05 hier im DLF laufen wird. Den Ausschnitt kennen Sie. Wir senden schon die ganze Zeit lang und weisen darauf hin. Eine weitere schöne Nachricht gibt es auch, denn nach vielen Veranstaltungsabsagen wissen wir nun, dass nicht nur das Erlanger Poetenfest stattfinden wird, sondern auch ab kommenden Dienstag die Lit Potsdam unter dem Motto Starke Worte, schöne Orte, Open Air in großen Arealen und mit überzeugendem Hygienekonzept ist es der künstlerischen Leiterin Karin Graf gelungen, mit ihrem Team auch unter Corona-Bedingungen 15 Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Mit dabei sind unter anderem Jan und Matthias Brandt, Anke Stelling und André Heller. Mehr Literatur gibt es morgen ab 16:05 Uhr mit unserem Büchermarkt für die jungen Leser, und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem Crew Dragon. Am Sonntag soll die bemannte Raumkapsel vor Florida wassern. Die Moderation hat gleich Ralf Krauter, und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.